Guten Morgen. Ich begrüße Sie zu diesem Gottesdienst an einem kalten, aber sonnigen Sonntagmorgen. Ich möchte das auch tun, indem ich aus der Losung ein, zwei Verse vorlese. Da ist zum Beispiel der Wochenspruch und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie dann so ein Spruch auch auf die derzeitige Situation passt. Da steht, es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und das beschreibt ein Stück weit auch unsere Gemeinde, denn wir haben viele, die von weiter her kommen. Von Osten, Iran, Afghanistan, vom Süden, aus Afrika, vom Westen, aus Amerika, da hinten wird gewunken. Bei den Skandinaviern bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, aber das ist noch ausbaufähig. Und wir werden das heute auch in diesem Gottesdienst erleben, weil wir Gemeindeaufnahmen haben und da sind auch viele oder einige Geschwister dabei, die eben aus dem Süden kommen. Das andere, was wir heute im Gottesdienst machen werden, ist, wir werden gemeinsam Abendmahl feiern. Das heißt, alle kommen an den Tisch des Herrn. Und das ist auch was, was dieser Vers ausdrückt. Ich lese aber, weil ich es so schön finde, noch den nächsten Vers vor. Das ist dann der Spruch für heute aus dem Alten Testament. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und das ist ein Zuspruch, den kann man eigentlich nicht oft genug hören. Es gibt immer wieder Phasen, Situationen, wo es uns nicht so gut geht. Aber wir können wissen, dass Jesus Christus da ist und dass er konstant ist und dass er uns hält. Wir wollen nun das erste Lied singen. Das Lied heißt, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt.
Thank you.
Die Informationen für die kommende Woche entnehmen Sie bitte dem Zettel, den Sie am Eingang erhalten haben. Ich möchte kurz auf drei Sachen hinweisen. Unsere Hauseltern Topalskis sind noch bis Ende des Monats im Urlaub. Bei Fragen wenden Sie sich bitte ans Gemeindebüro oder an die beiden Pastoren. Am 29. Januar haben wir Lighthouse. Lighthouse, das ist der neue Name für den Nachmittagsgottesdienst, den missionarischen Gottesdienst, den wir hier in unserem Haus sonntags nachmittags 17 Uhr haben, alle zwei Monate. Es ist die Möglichkeit, vorher ins Gespräch zu kommen bei Kaffee und Kuchen, und es ist eine gute Gelegenheit, um Bekannte, Freunde mitzubringen und mit ihnen bei, entspannterer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Am 14. Februar gibt es eine Veranstaltung, was unsere Liebe dauerhaft stark macht. Ein inspirierender Abend für die Liebe. Auch hier herzliche Einladung, bitte im Vorfeld anmelden. Ich habe ein dickes Buch mitgebracht, vielleicht den meisten so ein bisschen fremd mittlerweile, schwarz in Leder mit Goldschnitt. Heutzutage sind die Modelle eher bunt und ansprechend. Es handelt sich um die Bibel. Die Bibel steht heute auch im Fokus dieses Gottesdienstes. Die Bibel ist Wort Gottes. Das ist das, wodurch Jesus Christus zu uns konkret am besten sprechen kann. Hier sind Erlebnisse von Menschen mit Gott aufgeschrieben. Hier sind Aussagen Gottes festgehalten, die er anderen mitgegeben hat. Hier ist die Lebensgeschichte von Jesus Christus beschrieben. Der Tod, die Auferstehung. Und die Bibel ist für uns als Christen wesentlich. Denn hier erfahren wir etwas über Gott und unser Christsein. Und heute im Gottesdienst werden wir uns mit der Bibel schwerpunktmäßig beschäftigen. Der Titel lautet Gottes Wort, die Bibel, ich freue mich. Und Rolf Zurus wird zu dem Thema predigen. Und der zentrale Vers, den lese ich kurz vor, der im Zentrum seiner Predigt steht, das ist aus Psalm 119, 162, das ist auch abgedruckt im Manuskript. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Große Beute. Heutzutage gehen wir zu Edeka oder zu Rewe und kaufen die Beute ein. Früher war das nicht ganz so einfach. Da musste man sich also auf die Pirsch begeben mit Pfeil und Bogen, mit einem Gewehr und ich weiß nicht was, oder mit so einem Messer und musste das Reh erlegen. Das war richtig harte Arbeit. Und wenn man es denn geschafft hat, dann war das ein Fest. Edeka ist jetzt nicht mehr so das Fest. Da geht es dann um 3,50 Euro. Aber so muss man sich das vorstellen. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Tun wir das. Ich möchte Sie bitten, aufzustehen. Ich möchte zu Beginn beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir was in der Hand halten können, wo du zu uns sprichst, dass es konkreter ist, dass es nicht so abstrakt ist. Ich danke dir, dass du Geschichte geschrieben hast mit Menschen, die auch in der Bibel vorkommen und dass wir uns an denen orientieren können. Und ich bitte dich für den Gottesdienst heute, ich bitte dich für Pastor Rolf Zurus, dass du ihm gute Gedanken und auch gute Worte schenkst. Amen. Jetzt singen wir ein weiteres Lied. Das Lied heißt, Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort. Und wir sammeln dabei die Kollekte ein. Thank you.
Liebe Gemeinde, am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen. Der Überlieferung nach schlug er sie an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Das brachte die Ereignisse der Reformation in Gang, ohne die es heute die evangelischen Christen nicht gäbe. Und deswegen feiert die evangelische Kirche in diesem Jahr das 500-jährige Reformationsjubiläum. Und 2017 wird deswegen auch als das Martin-Luther-Jahr bezeichnet. Das alles hat auch etwas mit uns als freier evangelischer Gemeinde zu tun. Denn wir sind auch evangelisch. Wir teilen das Erbe der Reformation mit der evangelischen Kirche. Auch die freien evangelischen Gemeinden berufen sich auf die Erkenntnisse der Reformation im 16. Jahrhundert. Weil das so ist, wollen wir in diesem Jahr gemeinsam mit anderen Kirchen die Reformation würdigen. Am 15. Oktober dieses Jahres, einem Sonntag, werden wir einen ökumenischen Gottesdienst in der Reinoldikirche feiern. Auch die katholische Kirche hat inzwischen das Erbe der Reformation schätzen gelernt. Und wie das genauer an diesem Sonntag gehen wird, das werden wir noch erklären. Es wird erst hier ein Gottesdienst sein, der etwas kürzer sein wird. Und dann werden wir zur Reinoldikirche aufbrechen. Und auch in diesem Zusammenhang des Reformationsjahres werden wir Fastenpredigten, sogenannte Fastenpredigten, das heißt Predigten in der Fasten- und Passionszeit gestalten, gemeinsam mit evangelischen und katholischen Kirchengemeinden hier im Umfeld, vom 8. März bis zum 5. April, insgesamt 5 Mittwochsabende. Und da wird es auch darum gehen, das Evangelium, das Martin Luther neu entdeckt hat, in den Fokus zu nehmen, darüber nachzudenken, ja. Worum es in der Reformation ging und geht, das wird gerne in 4 Kernpunkten zusammengefasst, die alle mit dem Wort, dem kleinen Wort allein beginnen. Alleine Christus, alleine die Gnade, allein der Glaube und allein die Schrift. Damit ist die Bibel gemeint. Diese 4 allein werden uns in den Predigten in diesem Jahr begegnen, ohne dass wir daraus feste Predigtreihen entwickeln wollen. Das wird hier und da auftauchen und heute und in meinen nächsten Predigten, die ich halten werde, wird es um das allein die Schrift gehen und mit dieser Schrift ist die Heilige Schrift eben die Bibel gemeint. Martin Luther hat ja eine gewaltige Leistung vollbracht, als er in nur 11 Wochen das Neue Testament übersetzte. Er tat das nicht ganz allein, im Austausch mit seinen Wittenberger Universitätskollegen. Für das Alte Testament brauchte er dann etwas länger, das waren etwa 12 Jahre. Warum war das Martin Luther so wichtig, die Bibel zu übersetzen? Weil er der Überzeugung war, dass in der Bibel Worte zu finden sind, die der Mensch zum Leben braucht. Jeder Christ sollte, so Luther, deshalb mit der Bibel leben. Er sollte in ihr lesen und in sie hineinkriechen, wie ein Hase in die Zuflucht, in der er wohnt. Also ein Zitat von Martin Luther: Kriech hinein und bleib drinnen wie ein Hase in seiner Steinritze. Diese Aussage ist sicherlich in unserer Gemeinde und in freien evangelischen Gemeinden überhaupt völlig konsensfähig. In der Präambel der Verfassung des Bundes freier evangelischer Gemeinden heißt es: Verbindliche Grundlage für Glauben, Lehre und Leben in Gemeinde und Bund ist die Bibel, das Wort Gottes. Und was für den Bund gilt, das soll natürlich dann auch bitteschön für jeden Einzelnen von uns gelten. Wir sagen, Bibellesen ist wichtig. Ohne Bibellesen, ohne die Bibel geht beim Glauben gar nichts. Und doch ist das Lesen in der Bibel, die Bibel selbst vielleicht auch, für uns oft eine Mühe, eine Belastung, eine Pflicht wie eine Übung, von der wir keinen oder nur wenig Ertrag ernten. Das fängt damit an, dass wir bestimmte Dinge in der Bibel schlichtweg nicht verstehen. Zum Beispiel heißt es im Philipperbrief: Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Im Epheserbrief dagegen: Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr erfangt sie allein durch Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ich meine, es gibt Versuche, das zusammenzureimen, aber jemand, der das zum ersten Mal liest, steht da ziemlich ratlos davor. Und ich habe immer wieder auch Gespräche mit Geschwistern unserer Gemeinde. Wie passt das zusammen? Oder, da heißt es im 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle gerettet werden. Und dann Römer 9, Gott bestimmt die einen zur Rettung, die anderen zum ewigen Verlorensein. Schon schwierig, das zusammenzukriegen. Dann passen manche Aussagen der Bibel nicht mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammen. Da existieren gravierende Widersprüche. Der Himmel zum Beispiel im Schöpfungsbericht ein Gewölbe, über dem Wasser sich befindet. Haben wir heute festgestellt, ist anders. Oder Jesus geht über Wasser, Tote werden auferweckt. Da tun wir uns schwer damit. Das, wie wir geprägt werden, was wir in der Schule lernen und was wir in der Bibel lesen, das passt nicht so auf einen Nenner so einfach. Und dann gibt es in der Bibel Widersprüche in sich. Zum Beispiel wird der Lebenslauf des Apostels Paulus im Galaterbrief ganz anders dargestellt als in der Apostelgeschichte. Gibt es viele Versuche, das zu erklären, das zu harmonisieren oder zu sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Ähnlich auch die unterschiedlichen Darstellungen des Lebens von Jesus in den verschiedenen Evangelien. Das lässt sich manchmal einfach nicht überzeugend harmonisieren. Und ein weiterer Punkt, wo wir Bauchschmerzen schnell kriegen mit der Bibel, ist, dass wir manche Dinge als ungerecht empfinden, die wir dort lesen. Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, Sklaven sollen bei ihren Herren bleiben, jede Staatsgewalt ist von Gott eingesetzt, drei Beispiele dafür. Und das ist ja auch noch nicht alles. Wir hören, die Bibel muss ausgelegt werden. Dann scheint es aber so, dass es so viele Meinungen gibt, wie es Ausleger gibt. Was ist denn nun richtig, bitteschön? Was gilt? Und die gleiche Frage stellt sich ja schon bei der Auswahl der Übersetzung. Allein im Deutschen haben wir folgende Übersetzung. Luther, 84, 2017, Gute Nachricht, Elberfelder, Hoffnung für alle, Schlachter, neue Genfer Übersetzung, neues Leben, neue evangelistische Übersetzung, Einheitsübersetzung, Basisbibel, Volksbibel. Und die Verse klingen schon manchmal ganz schön unterschiedlich. Was gilt? Wer soll da noch durchblicken? Um dieser allgemeinen Verunsicherung Herr zu werden, haben Menschen unterschiedliche Wege gesucht. Manche wollen unterscheiden zwischen dem, was in der Bibel wirklich echt von Gott und von Jesus Christus kommt und hilfreich ist deswegen. Sie wollen das unterscheiden von dem, was Menschen dazugefügt haben. Und der Rest sei dann von Menschen gemacht und könne getrost vernachlässigt werden. Das wiederum verunsichert andere und so entstand das Dogma von der Verbalinspiration und der Irrtumslosigkeit der Bibel. Und ich lese uns mal aus dem Vorwort der sogenannten Chicagoer Erklärung vor. Dort heißt es, da die Schrift vollständig und wörtlich von Gott gegeben wurde, ist sie in allem, was sie lehrt, ohne Irrtum oder Fehler. Dies gilt nicht weniger für das, was sie über Gottes Handeln in der Schöpfung, über die Geschehnisse der Weltgeschichte und über ihre eigene von Gott gewirkte literarische Herkunft aussagt, als auch für ihr Zeugnis von Gottes rettender Gnade im Leben Einzelner. Aber liebe Gemeinde, nach meinem Verständnis ist das nicht wirklich eine Antwort auf all diese Fragen, die ich genannt habe. Das schafft nur einen engen Rahmen für unser Denken, sodass Zweifel und bestimmte Fragen durch solch ein Dogma ausgeschlossen werden. Und dann zum Schluss noch die Erfahrung ganz persönlich. Ich lese die Bibel, du liest die Bibel und es erschließt sich uns einfach nicht. Die Bibeltexte bleiben langweilig, sprechen mich nicht an. Das Bibellesen bringt mir nichts für meinen Glauben. Und dazu dann die vielen Gebote, die wir in der Bibel im Alten wie im Neuen Testament lesen. Und ich hatte mal einen frustrierten Kommentar eines Mitglieds meiner Gemeinde, einer Gemeinde, in der ich Pastor war. Das schafft, sagte er, sowieso keiner, die alle zu halten. Das überfordert mich. Was hilft uns hier weiter bei all diesen Fragen? Und es geht ja nun nicht nur um uns, wie wir mit unserem Glauben zurechtkommen. Nein, es geht auch um Menschen, die auf der Suche nach Glauben sind und die genau diese Fragen noch viel krasser als wir spüren und erleben, die wir christlich sozialisiert sind. Die eigentliche Frage ist, wie finde ich einen Zugang zur Bibel? Wie erschließt sich mir die Bibel als ein Buch, das mir Glauben ermöglicht und das meinen Glauben stärkt? Und jetzt kommt der Predigtext von heute ins Spiel. Er stammt aus einem Psalm, das heißt, ein Psalm ist ein Lied, ist Dichtung, und dieser Psalm ist in Gebetssprache verfasst. Das heißt, Gott, Yahweh, also Luther übersetzt immer, der Herr, wird persönlich angeredet. Und in dem Schlüsselvers heute, Vers 162 in diesem Psalm, heißt es: Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Das ist im Vergleich zu dem, was wir uns bisher an Fragen, Problemen und Lösungsansätzen angeschaut haben, ein völlig neuer Ansatz. Das hier ist ein persönliches Statement, ein Bekenntnis. Hier verbindet jemand die Bibel und das Lesen mit der Bibel mit Freude und Beute. Olaf hat schon ein bisschen was zum Thema Beute gesagt. Ich persönlich verbinde mit Freude und Beute vor allem eBay-Kleinanzeigen. Da erlebe ich Jagdfieber und Beute, also Freude über Beute. Ich war lange Zeit für meine E-Gitarre und für das Pedalboard mit elektronischen Vorschaltgeräten, die ich da habe, auf der Suche nach einem Delay, also ein Echo-Gerät. Ich habe Testberichte gelesen, Geräte angetestet und verglichen. Ich wusste, was gut ist. Ich kannte die Stärken und Schwächen der verschiedenen Geräte für meine Zwecke. Dann habe ich verschiedene Suchanfragen bei eBay und eBay Kleinanzeigen programmiert. Und wenn dann endlich die Nachricht kommt, dass eins meiner bevorzugt gesuchten Geräte irgendwo zum Verkauf steht, dann heißt es schnell reagieren. Kontakt aufnehmen, Nachricht schicken, schnell wieder zurückantworten, wenn eine Antwort kommt und wenn die Person vertrauenswürdig ist und das Geschäft zustande kommt, riesige Freude über die Beute. Ich spüre schon dieses Kribbeln im Bauch, wenn ich weiß, das Paket ist unterwegs. Und dann immer bei DHL Tracking gucken, wo ist es denn jetzt das Paket, wann ist es da? Um etwas Vergleichbares geht es auch hier. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Also beim Lesen der Bibel Jagdfieber und Beute machen. Damit meine ich eine Erwartungshaltung haben. Wenn ich jage, weiß ich ja, worauf ich aus bin. Die Erwartung, ich finde etwas Großartiges, sehr Wertvolles und Hilfreiches in der Bibel. Und dann geschieht es. Ich mache einen tollen Fang in der Bibel. Du sagst vielleicht, super, darauf habe ich schon lange gewartet, das ist echt eine Sahneschnitte, was ich da in der Bibel gefunden habe und du freust dich riesig. Aber um was soll es da gehen? Wonach suchen wir denn in der Bibel? Was ist denn unsere Beute? Ich lese uns nochmal diesen Vers. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Was ist denn mit deinem Wort gemeint? Worum geht es? Ist das wirklich gleichzusetzen mit der Bibel? Wenn wir die Bibel aufschlagen, um den Psalm 119 zu lesen, dann fällt eins sofort auf. Das ist riesig lang. das Ding. Das ist der längste Psalm. Für uns etwas unübersichtlich, ist er im Hebräischen dafür umso übersichtlicher aufgebaut. Er enthält 22 Strophen, die jeweils aus 8 Versen bestehen. Und jeder Vers in einer Strophe beginnt mit dem gleichen hebräischen Anfangsbuchstaben. Das heißt also, in der ersten Strophe beginnt jeder Vers mit einem Aleph, das ist der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets, bei der zweiten Strophe mit einem Bet, dem zweiten Buchstaben des hebräischen Alphabets und so weiter. 22 Buchstaben, 22 Strophen, 8 Verse. Und in jedem dieser 176 Verse gibt es eine Aussage über das Wort Gottes. Und dabei kommen ganz unterschiedliche Begriffe dafür zum Einsatz. Ein Schlüsselwort ist die Torah, und das wird übersetzt mit Unterweisung und Gesetz. Damit ist die alttestamentliche Bibel gemeint. Dazu kommen 9 weitere Begriffe, die im Wechsel mit Torah gebraucht werden. Bestimmung, Satzung, dein Gebot, deine Anordnung, Vorschrift, Mahnung, auch dein Befehl, deine Rechtsordnung, deine Regeln, dein Wort, deine Rede, dein Weg, deine Unterweisungen. Und jetzt geht es nicht darum, hier ein System zu entwickeln. Man kann diese Begriffe, die ständig im Wechsel miteinander auftauchen, nicht systematisieren, in bestimmte Kategorien packen und sagen, das ist das und das ist das. Nein, es geht immer wieder darum, dass Gott kommuniziert. Gott teilt sich uns mit. Gott offenbart sich uns. Gott redet mit dir und mit mir. Und Gott tut das durch Worte, mit Hilfe von Sprache. Manchmal redet Gott im Blick auf unser Leben, unseren Alltag, unser Verhalten. Und manchmal redet Gott, um uns zu zeigen, wer er ist und was er will. Und je nachdem, was gemeint ist, variieren die Begriffe, die verwendet werden. Und diese Offenbarung Gottes, dieses Reden Gottes ist in die Bibel eingegangen. Deswegen heißt es im 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gottes Geist eingehaucht. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein geistliches Geschehen. Wie Gott das gemacht hat und macht, da legen wir uns als freie evangelische Gemeinden auf keine bestimmte Lehre fest. Zum Beispiel, wir legen uns nicht auf die Lehre von der Irrtumslosigkeit oder auch von der Verbalinspiration fest. Aber es ist etwas überaus Erstaunliches, dass es so ist. Dadurch ist die Bibel anders als alle anderen Bücher, weil sich Gott mit seinem Geist an dieses Buch gebunden hat. Deswegen und dadurch redet Gott durch die Bibel zu uns. Die Bibel, so hat Olaf Lattenberg das auch gesagt, ist Gottes Kommunikationsmedium zu uns, Nummer 1. Kommunikationskanal Nummer 1 zu uns, wenn Gott redet, ist die Bibel. Jetzt komme ich zu der Freude. Dieses Reden Gottes macht ja etwas mit uns. Adolf Pohl, ein baptistischer Theologe, erzählt in seinem Buch, das den Titel trägt, Staunen darüber, dass Gott redet, am Anfang die Geschichte eines jüdischen Rabbi. Der geriet jedes Mal in Verzückung, wenn er die Tora, die Bibel des Alten Testaments, aufschlug und wenn er dann vorlas und Gott sprach. Dann, so schreibt Adolf Pohl, sei dieser Rabbi völlig aus dem Häuschen gewesen. Er habe vor Freude getanzt und getobt, man hätte ihn in eine Kammer einsperren müssen, bis er endlich zur Ruhe kam und die Tora auslegen konnte. Das wäre nochmal was für uns Pastoren hier. Warum flippte dieser Rabbi so aus? Weil er empfand, das ist ja unglaublich, dass der ewige, lebendige Gott mit seinen Menschen redet. Gott redet. Warum ist das denn so? Warum löst denn das Reden Gottes solch eine unbändige Freude bei Menschen aus? Ich versuche das zu erklären. Wenn Gott zu dir Wenn Gott zu mir redet, dann erfüllt sich eine ganz tiefe Sehnsucht in uns. In uns Menschen, die wir Geschöpfe Gottes sind, klingt etwas an, wenn unser Schöpfer mit uns redet. Dann gewinnt unser kleines, begrenztes, beschränktes, kurzes Leben einen Sinn und eine Bedeutung, die es vorher nicht hatte. Und uns tun sich ganz neue Möglichkeiten auf. Wo Gott redet, da geschieht etwas. Da verändert sich die Welt und da verändert sich dein und mein Leben. Am Anfang des Schöpfungsberichtes heißt es, Gott sprach, es werde Licht und es geschah so. Und im ersten Petrusbrief lesen wir, dass Menschen von Neuem geboren, wiedergeboren werden durch das Wort Gottes. Tiefe, radikale Lebensveränderung und Erneuerung, wenn Gott redet zu uns. Wir haben die Chance, du hast die Chance, zu dem Menschen zu werden, zu dem Gott dich berufen hat. Deine Begabung, das Potenzial, was in dir steckt, das kannst du entfalten, wenn Gott zu dir redet. Als ich zu Glauben kam, war das, als ob jemand die Tür aufmacht und ich hatte alle Möglichkeiten in meinem Leben vor mir. Da war kein Druck, kein Gesetz. Das geht um eine riesige Chance. Eine Chance, mich und mein Verhalten zu ändern. Eine Chance, schwierige Beziehungen neu zu gestalten. Wenn Gott redet, dann verheißt er uns Dinge. Er öffnet uns die Tür zur Vergebung, zur Versöhnung. Er öffnet uns einen Zugang zu Kraft, die wir vorher nicht hatten, zu einer Liebe, die wir nicht hatten, zu einer Hoffnung, die wir ohne Gottes Reden nicht hätten. Und deswegen heißt es in dem Psalm dann in Vers 18 auch, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Man könnte auch übersetzen, öffne mir die Augen, so sehe ich die Wunder, die durch deine Weisung geschehen sind. Das Wort Gottes setzt Dinge in Bewegung, von denen man nur sagen kann, es ist wunderbar, dass das geschieht. Martin Luthers Umkehr und die Reformation, die daraus folgte, sind eine Folge davon, dass Gott zu ihm geredet hat, dass er dieses Wort aus dem Römerbrief allein durch Gnade verstand. Und eine Frau, die tief bekümmert war über ihre Mitschuld an dem Suizid ihres einzigen Sohnes und die deswegen nicht mehr schlafen konnte, Albträume hatte, depressiv war, sie erlebte eine tiefe Veränderung, als sie das Wort aus der Bibel verstand, wenn wir unsere Schuld vergeben, ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt. Eine letzte Auswirkung noch, das heißt, nee, ich habe noch zwei, aber ich muss zum Ende kommen. Vers 97 heißt es, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich sinne ich ihm nach. In der Bibel zeigt Gott uns seine Liebe. Er zeigt uns seine ganze Wertschätzung, wie wichtig wir ihm sind, wie sehr er mit uns und an uns leidet. Er zeigt uns seine Liebe in Jesus Christus, Gottes Sohn. Eine Liebe, die nicht einfach die Schattenseiten ignoriert, sondern uns ganz so, wie wir sind, kennt und annimmt. Die Bibel ist deswegen auch ein Liebesbrief Gottes an uns. Und diese Liebe Gottes zu uns weckt unsere Liebe. Und wenn wir dann Gott zurücklieben, dann lieben wir auch seinen Liebesbrief an uns, weil er von ihm kommt, weil die Bibel uns an Gott erinnert, an dem Gott, dem wir begegnet sind, dem wir gehört haben. Und dann ist das wie der Brief eines vertrauten Menschen, der uns vielleicht räumlich weit entfernt ist, aber wir halten diesen Brief nahe bei uns. Und wenn wir die Worte lesen, erinnern wir uns und wissen, trotz aller Entfernung ist dieser Mensch uns nahe. Wir sinnen immer wieder über die Worte dieses Briefes nach und lieben diesen Brief. So weckt Gottes Wort, Gottes Reden auch Liebe zur Bibel in uns. Und das letzte, Vers 70, ich habe aber Freude an deinem Gesetz, ich will dein Gesetz halten, alle Zeit, immer und ewiglich, ich wandle fröhlich, ich suche deine Befehle. Wenn wir Gott lieben, dann vertrauen wir ihm und dann folgen wir ihm. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Gottes Gebote sind sozusagen die Betriebsanleitung für unser Leben. Und wenn du, selbst wenn es dir gegen den Strich geht, was du da liest, spürst, dass es wichtig ist, dass es richtig und wahr ist, was du liest, dann hast du das Vertrauen, das zu tun. Nur Vertrauen kann die Basis für Glaubensgehorsam sein. Ohne Vertrauen ist Zwang, Angst, vielleicht auch Tradition die Glaubensgrundlage. Und manche brechen dann einfach aus diesem Glauben aus. Das ist wie eine Revolution, endlich mal frei sein von einem Gott, der mir mein Leben weggenommen hat mit seinen vielen Geboten. Weil das noch nicht geschehen war, wenn Gott zu uns redet, weckt er unser Vertrauen. Gottes Gebote sind der Weg zum Leben und das merken wir auch. Das tut uns gut, das zu leben, was Gott uns an Richtung zeigt in der Bibel. Zwei kleine Tipps noch. Wie kann man das erleben, dass Gott zu mir redet? Das eine ist, wir brauchen Ruhe zum Lesen, zum Betrachten, zum Hören. Und das ist schwer. Alleine tut man sich sehr schwer damit. Geht mir als Pastor ganz genauso. Und deswegen ist es hilfreich, sich mit anderen zu verabreden. In einer kleinen Gruppe zu zweit oder zu dritt oder in einem Hauskreis und zu sagen, wir wollen in der kommenden Woche Bibel lesen. Jeder für sich und hinterher tauschen wir uns vielleicht auch aus. So stärken wir uns gegenseitig darin, Gottes Wort in Ruhe zu betrachten. Denn wenn einer mit uns reden will, müssen wir ja auch hören können. Das ist zwischen Menschen nicht anders. Und dann aber auch dieses Gottes Reden in den Alltag mitnehmen. Ein Bibelwort vielleicht. Und das darüber nachsinnen, so wie es hier in dem Psalm heißt. Das Kauen immer wieder auch aussprechen. Es ist eine Hilfe, ein Bibelwort auswendig zu lernen. Und dann kommt es uns immer wieder in den Sinn und immer wieder hat Gott die Gelegenheit, im Alltag zu uns zu reden. Und dann machen wir die Erfahrung Beute. Das ist eine großartige Erfahrung, ein riesiges Geschenk. Wenn du erlebst, Gott kommuniziert mit mir, Gott ist mir nahe, Gott ist mit mir auf Du. Wenn du das erlebst, es ist kostbarer als Silber und Gold. Dafür würde ich 500.000 Euro auf der Seite liegen lassen. Aber nur, weil ich das auch erlebt habe, dass Gott redet, das ist ein Geschenk. Amen.
Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl feiern. Und beim Abendmahl haben wir Teil am Leib Jesu Christi. Auch das ist in der Bibel beschrieben. Wir essen von einem Brot. Es ist ein Brot. Dieses Brot symbolisiert den Leib. Und das Abendmahl drückt diese Gemeinschaft aus. Die Gemeinschaft, die wir hier untereinander haben, die wir aber auch haben mit Jesus Christus. Und im Abendmahl nehmen wir auch Geschwister auf in diese Gemeinschaft, in die Gemeinschaft der Gemeinde, aber auch in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und das wollen wir heute tun. Und es wäre schön, wenn ihr nach vorne kommt, und zwar Margret und Werner Wenzel. Genau. Hermann Kamgar-Kenier mit Lucette Amélie Mamazou-Penandio. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, was ich gerade gesagt habe. Ha? Kommt ruhig hier nach vorne. Ja, Hermann und Lucette sehe ich jetzt gerade noch nicht. Und Emerance Ganceo Dombu. Da ist die Emerance. Gut. Der Hermann ist jetzt gerade nicht da, die Lucette. Er ist da, kommt dann. Ah, da kommt die Lucette und auch der Hermann. Ah, ja, wunderbar.
Super.
Hat das doch alles gut geklappt.
Hallo, herzlich willkommen.
So, kommt doch hier nach vorne, dann gehe ich mal an der Seite.
Ja, hier.
Wollt ihr noch ein bisschen rum? Ein bisschen. Mhm. Genau. Fang du an.
Ja. Liebe Margret, lieber Werner, wir freuen uns, dass wir euch heute in unsere Gemeinde aufnehmen und wir haben ein Bibelwort für euch ausgesucht. Lasst euch vom Geist erfüllen, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt Gott in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Nun weiß ich ja nicht, wie sangeskräftig ihr seid, aber das geht über die reine Musik hinaus, wenn wir einander ermutigen und wenn wir einander auf Gott hinweisen und auf seine Größe und gemeinsam danken. Und wir wünschen euch, dass ihr das in unserer Gemeinde erlebt und dass ihr zu diesem Dankkonzert und Lobkonzert selber beitragt und selber auferbaut werdet. Das wünschen wir euch von Herzen und ich gebe euch schon mal das, aber wir beten gleich auch noch für euch.
Hermann und Lucette, wir haben einen Vers ausgesucht aus Römer 1, 16a. Zur guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu. In ihr ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die der Botschaft glauben und sie im Vertrauen annehmen. Und ich erinnere mich an deine Vorstellung oder eure Vorstellung letzte Woche, da hatte ich das Gefühl, dass dir das wichtig ist, auch das, was Christus dir bedeutet, zu bezeugen und zu bekennen. Und das tust du auch im BU. Du bist jetzt sehr aktiv im BU. Und das, denke ich, ist eine tolle Sache. So, erst die Dame. Ja. Herzlich willkommen. Danke. Bitte schön. Herzlich willkommen.
Danke.
Und liebe Emmerance, Nganseu, Dombu, ich freue mich, dass wir dich heute auch in unsere Gemeinde aufnehmen. Das Bibelwort, was wir für dich rausgesucht haben, ist das, was du auch zu deiner Taufe bekommen hast. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott. Aber, Vater, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Liebe Emmerance, du lebst als eine Tochter Gottes und ich freue mich einfach über die Freude, die du auch daran hast, mit Jesus zu leben. Und ich wünsche dir, dass deine Freude in unserer Gemeinde gestärkt wird und dass du auch andere in unserer Gemeinde mit deiner Freude darüber, ein Kind Gottes zu sein, ansteckst. Herzlich willkommen. Bitteschön. Ja, Olaf, dann lass uns hier die. Genau, wir haben für euch noch so kleine Pakete, wo ein kleines Willkommensgeschenk ist. Ist morgen eins ist für das Ehepaar und eins ist das mit Zweien. Ja, ich glaube, ach, okay. Das ist für das Ehepaar.
Ups. Bitteschön. Es ist genauso schön.
Ja. Wir würden jetzt gerne noch für euch beten.
Ich bitte die Gemeinde dazu aufzustehen.
Lieber Vater im Himmel, das ist schon etwas Kostbares, dass wir als Christen nicht alleine leben, sondern dass du uns in die Gemeinschaft mit anderen Christen hineinstellst, dass wir Verbundenheit erleben, dass wir dazugehören zu einer Gemeinschaft von Christen, zu einer Gemeinde. Du hast heute 5 Geschwister uns geschenkt, die es erlebt haben, dass du sie in die Freie Evangelische Gemeinde Dortmund hier hineingestellt hast. Jesus, wir danken dir dafür. Und wir bitten dich, dass du unseren gemeinsamen Weg segnest. Dass wir für diese 5, für Emmerance, für Werner, für Margret, für Hermann und für Lucette, dass wir für sie wirklich Sorge tragen und sie im Blick haben, sie ermutigen und trösten und begleiten, so wie sie es brauchen, und dass sie in unserer Gemeinde einen Rahmen finden, wo sie in ihrem Christleben, in ihrem Leben als Christen weiterkommen. Wir bitten dich auch, dass sie diese 5 für uns zum Segen werden und dass du durch diese 5 zu uns redest, dass du uns durch ihre Begabungen beschenkst, danke, dass wir das heute so miteinander feiern können. Amen.
Ja, ich danke dir dafür, dass du diese 5 hier in unsere Gemeinde gestellt hast. Aber es geht nicht darum, dass sie jetzt hier Mitglied in Dortmund-Körne sind, sondern sie wollen dir nachfolgen. Und das ist das Entscheidende, Herr. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir ihnen eine Hilfe sein können, dass wir ihnen eine Stütze sein können auf ihrem Glaubensweg. Ich danke dir, dass du es möglich machst, dass wir hier miteinander dir nachfolgen können, Herr. Und ich bitte dich, dass du bei ihnen bist, dass du sie segnest auf dem Weg, der jetzt auch vor ihnen liegt. Amen.
Amen.
Bitte nehmen Sie wieder Platz. Dankeschön.
Kleine Maus.
Vor dem Abendmahl singen wir jetzt noch das Lied "Kommt an den Tisch seiner Gnade". Ich bitte Sie, zum Gebet und zu den Einsetzungsworten für das Abendmahl aufzustehen.
In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: "Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe." Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte: "Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Denkt an den Segensbecher, über den wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib. Denn wir essen alle von dem einen Brot."
Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du für uns gestorben bist, dass du dein Leben gegeben hast, dass der Leib gebrochen wurde. Das hast du getan für uns, damit wir in Beziehung treten können mit dir. Ich danke dir dafür, dass du das getan hast, und das Abendmahl erinnert uns daran. Ich danke dir für das Blut, was du vergossen hast, das durch den Kelch symbolisiert wird. Aber ich danke dir, dass es nicht bei dem Tod aufgehört hat, sondern dass du den Tod überwunden hast, dass du auferstanden bist, dass du in den Himmel aufgefahren bist. Und das gibt uns eine Perspektive und es gibt uns eine Zukunft. Amen.
Amen.
Sie dürfen wieder Platz nehmen. Wir werden das Abendmahl feiern an den vier Tischen hier im Raum. Die beiden Helferinnen darf ich schon mal bitten, an den Tisch zu kommen. Wer von sich nicht sagen kann, dass er in dieser Beziehung mit Jesus Christus lebt, der bleibt doch einfach an seinem Platz sitzen und nimmt am Abendmahl bitte nicht teil. Wir werden erst das Brot ausgeben und dann den Kelch. Wir werden uns in so Gruppen von 10 bis 15 Leuten um diese Tische versammeln. Rein von der Praktikabilität ist es einfacher, wenn man einen kleinen Kelch haben möchte, erstmal den großen anzunehmen, weiterzugeben und sich dann den kleinen Kelch vom Tisch zu nehmen. So, dann bitte ich Sie, nach vorne zu kommen.
Wir wollen gemeinsam mit euch in die Anbetungszeit schon mal starten und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Holy Fire, burn away my desire for anything that is not of you, and is of me. I want more of you and less of me. Fire, burn away my desire for anything that is not of you and is of me. I want more of you and less of me. You fill me with you, with you, yeah. Holy fire, burn away my desire for anything that is not of you and is of me. I want more of you. ich mit dir übers Wasser gehen. Du bist König über Wind und Flut. Mein Herz wird still, denn du bist gut. Komm, Jesus, Lamb of God. ihm, ihr Himmel und höhere Welt. Singt ihm, ihr Engel, was ihm wohl gefällt. Alle Welt soll jubeln. Preist ihn, ihr Sterne und Sonne und Mond. Singt ihm, der Himmel und Erde bewohnt. Alle Welt soll jubeln. Groß und herrlich, ihm sei Ehre, voller Gnade, Himmelskönig, stark und mächtig, er tut Wunder, Zions Herrscher, König der ganzen Welt. Preist ihn, ihr Himmel und höhere Welt, singt ihm, ihr Engel, was ihm wohl gefällt. Alle Welt soll ihn, der Sterne und Sonne und Mond, singt ihm, der Himmel und Erde bewohnt. Alle Welt soll jubeln. Groß und herrlich, ihm sei Ehre, voller Gnade, Himmelskönig.
Unberechenbar groß, außerdem liebst du bedingungslos. Brüllst wie ein Löwe, doch bist du auch lahm. Sagst du den Blinden einfach, sieh mich an. Du bist das Wasser, nach dem ich schrei, und auch das Feuer, nur du machst mich frei. Schwache werden unbesiegbar durch dich. Deine Hand versetzt Berge, kümmert sich um mich. Weißt du, dass du mich faszinierst? Weißt du, dass du mich inspirierst? Mein Herz hab ich an dich verschenkt, dein Name steht für immer drin. Dir allein hab ich zu danken, dass ich so verändert bin. Du bist das Wasser, nach dem ich schrei, und auch das Feuer, nur du machst mich frei. Schwache werden unbesiegbar durch dich, deine Hand versetzt. jetzt Berge, kümmert sich um mich. Weißt du, dass du mich faszinierst? Weißt du, dass du mich inspirierst? Mein Herz hab ich an dich verschenkt. Dein Name steht für immer drin. Dir allein hab ich zu danken, dass ich so verändert bin. Du inspirierst, neue Wege zu gehen, in andere Welten zu sehen. Wir werden tanzen auf den tobenden Meer. Du lernst mich das Lachen in der tiefsten Nacht. Deine Liebe hat ein Feuer entfacht. Neue Wege zu gehen, in andere Welten zu sehen. Wir werden tanzen auf dem tobenden Meer. Du lernst mich das Lachen in der tiefsten Nacht. Deine Liebe hat ein Feuer entfacht. Weil du mich faszinierst und weil du mich inspirierst, mein Herz hab ich an dich verschenkt. Dein Name steht für immer drin. Dir allein hab ich zu danken, dass ich so verändert bin. Mein Herz hab ich an dich verschenkt. Dein Name steht für immer drin. Dir allein hab ich zu danken, dass ich so verändert bin.
Amen.
Ich wollte Sie gerade bitten, stehen zu bleiben. Wir wollen uns jetzt zum Abschluss des Gottesdienstes unter den Segen Jesu Christi stellen. Im Anschluss, bevor es nachher untergeht, im Anschluss gibt es die Möglichkeit, draußen bei Kaffee, Tee ins Gespräch zu kommen. Es gibt auch hier auf den Bänken die Möglichkeit, im Anschluss an den Gottesdienst für sich beten zu lassen. Für Anliegen, für Schwierigkeiten, wenn Sie jemanden brauchen, mit dem Sie mal ein kurzes Wort sprechen möchten, ist also hierfür Gelegenheit. Friede den Brüdern und den Schwestern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit all denen, die unserem Herrn Jesus Christus lieben in Unvergänglichkeit. Es segne euch der allmächtige Gott. Amen. Amen. Fußball ist eigentlich schon vorbei. Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag.